Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei einer Explosion im Leverkusener Chempark sind mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. Viele Mitarbeiter wurden verletzt, mehrere werden noch vermisst. Die Ursache für die Explosion ist weiter unklar. Die Erschütterung heute Morgen war kilometerweit rund um Leverkusen zu spüren. Durch die Explosion gerieten 3 Tanks mit Lösungsmitteln in Brand. Das Gelände des Entsorgungszentrums Bürrich wurde weiträumig abgesperrt.
Erst eine Explosion, dann eine riesige Rauchwolke. Über Leverkusen, über der Sondermüllverbrennungsanlage des Chemparks. Dem Gelände, wo Chemiefirmen wie Bayer Lanxess oder der Betreiber Currenta ihren Sitz haben. Feuerwehrleute aus der ganzen Region rücken aus. Ein Tanklager war in Brand geraten.
Da handelt es sich um Produktionsrückstände, Produktionsabfälle, die dort zwischengelagert werden, um dann geordnet in der Abfallverbrennungsanlage verbrannt zu werden. Und dann, über Ursachen kann ich noch nichts sagen, dann hat sich da in dem Bereich eine Explosion stattgefunden.
Lösungsmittel haben gebrannt. In der Umgebung wird daher die Luft auf Schadstoffe untersucht. Viele Leverkusener wurden am Morgen von der Nina-Warn-App benachrichtigt. Sie sollten Fenster und Türen schließen, sich drinnen aufhalten. Mittlerweile ist diese Warnung aufgehoben, doch vorsichtshalber heißt es, nichts aus dem Garten essen und verdächtige Niederschläge melden.
Es ist ein tragischer Tag für Leverkusen. Leverkusen, eine Stadt, die eng verwurzelt ist, natürlich mit dem Chemberg, mit der Chemieindustrie. Jeder kennt die Chemieindustrie hier in Leverkusen, jeder. In der Familie hat er auch vielleicht schon Personen gehabt, die hier gearbeitet haben.
Auch weit über die Stadt hinaus haben Menschen die Explosion nicht nur gehört, sondern auch gespürt. Die Rauchwolke zog Richtung Osten, der Geruch sogar bis in 60 Kilometer entfernte Dortmund.
Zum letzten Stand in Leverkusen jetzt Jens Ewall.
Ja, die Meldung, dass es ein zweites Todesopfer zu beklagen gibt, kam hier etwa vor einer halben Stunde. Noch andere Zahlen mussten leider nach oben korrigiert werden. Die Firma Currenta spricht immer noch von 5 vermissten Personen. 31 Menschen wurden verletzt, zum Teil sehr, sehr schwer. Etwas Erleichterung gibt es hier in der Region darüber, dass nun überall die Warnung aufgehoben werden konnte, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Luftmessungen haben keine kritischen Werte ergeben. Allerdings haben die Behörden festgestellt, dass in manchen Bereichen Rußpartikel mit dem Niederschlag auf den Boden gefallen sind, die teilweise eine Größe von bis zu einer 1-Euro-Münze hatten. Hier gibt es die dringende Empfehlung an die Anwohner, darauf zu achten, diese Rußpartikel nicht mit den Schuhen in die Wohnung zu tragen und die Flächen nicht selbstständig zu reinigen. Man müsste erstmal untersuchen, wie giftig dieser Stoff sei. Das soll nun geschehen und die Firma Currenta hat versprochen, diese Flächen dann reinigen zu lassen. Soweit die Information von hier und zurück zu Thorsten Schröder.
Angesichts der zunehmenden Corona-Infektionen in Urlaubsgebieten wächst die Sorge vor einer neuen Welle nach den Ferien. Mehrere Bundesländer unterstützen einen Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Spahn, die Kontrollen bei der Rückreise zu verschärfen. Bislang müssen nur Flugpassagiere einen negativen Test vorweisen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Spahn will das auf alle Verkehrsmittel ausweiten. Im Kabinett gibt es aber Bedenken, ob das verhältnismäßig wäre.
Flughafen Berlin-Brandenburg, Start in den ersehnten Urlaub. Allerdings in vielen beliebten Reiseländern steigen wieder die Corona-Zahlen. Seit heute sind Spanien und die Niederlande Hochinzidenzgebiete mit einer Inzidenz von 385 bzw. 237. Für Reisende bedeutet das, wer nicht vollständig geimpft oder nachweislich genesen ist, muss nach dem Urlaub in Quarantäne.
Bei mir ist halt jetzt das Problem, dass ich danach 10 Tage in Quarantäne muss. Ich kann mich erst 5 Tage danach testen lassen und dann halt Quarantäne dadurch beenden.
Um zu verhindern, dass infizierte Reiserückkehrer das Virus verbreiten, plant das Bundesgesundheitsministerium offenbar schärfere Einreiseregeln. So will Gesundheitsminister Spahn künftig, dass jeder Rückkehrer, egal aus welchem Land und mit welchem Verkehrsmittel, einen negativen Corona-Test vorlegt. Die Justizministerin bezeichnet diese Pläne als unverhältnismäßig. Sie erklärte aber, wir müssen dafür sorgen, dass das Infektionsgeschehen beherrschbar bleibt. Dazu gehören auch Überlegungen, wie wir das Reisen noch sicherer machen können. Deshalb sind wir innerhalb der Bundesregierung in konstruktiven Gesprächen zu einer Überarbeitung der Regeln für Reiserückkehrer und arbeiten gemeinsam an einer Lösung. Der bayerische Ministerpräsident fordert mit Blick auf das Ende der Sommerferien mehr Tempo.
Wir brauchen eine klare Linie und die klare Linie muss heißen, jetzt da kein Zögern oder Hoffen über die Bundestagswahl zu stolpern, sondern wir brauchen für die Corona und für den Schulbeginn in Deutschland weit eine klare Maßgabe.
Auch Virologinnen würden eine mögliche Ausweitung der Testpflicht begrüßen, denn
ich befürchte schon, dass wir durch die Reiserückkehrer eine Zunahme der Infektionen haben. Das haben wir im letzten Jahr gesehen und das wird uns leider auch dieses Jahr wieder drohen.
Wie es für diese Reisenden nach ihrer Rückkehr weitergeht, das soll demnächst geklärt werden. Bei einer Ministerpräsidentenkonferenz am 10. August, also in 2 Wochen.
Die Drogenkriminalität in Deutschland hat ungeachtet Corona-bedingter Einschränkungen zum 10. Mal in Folge zugenommen. Das geht aus dem heute veröffentlichten Lagebericht des Bundeskriminalamtes hervor. Danach gab es im vergangenen Jahr nicht nur mehr Straftaten in dem Bereich, es wurden auch mehr illegale Substanzen konsumiert. Dabei spielt neben bekannten Drogen wie Cannabis und Kokain zunehmend Crystal Meth eine große Rolle.
Corona hieß leere Clubs, weniger Partys. Im Lockdown 2020 nahm deshalb der Ecstasy-Konsum ab. Laut BKA gab es hier weniger Delikte. Eine gute Nachricht. Insgesamt aber steigt die Rauschgiftkriminalität weiter, vor allem online. Auf Darknet und verschlüsselten Mobilfunk setzt das organisierte Verbrechen im Drogengeschäft.
Die Corona-Pandemie hat diese Vorgehensweise nochmals verstärkt. Das ist wirklich wie ein Katalysator. Die Verlagerung des Rauschgifthandels in den digitalen Raum und die vermehrte Nutzung des Postversandes.
2020 wurden mehr als 365.000 Delikte erfasst, im Vergleich zu 2019 ein Plus von 1,7%. Der Großteil steht mit Cannabis in Verbindung. Dahinter rangieren Kokain und Crystal. Für den Anstieg bei Crystal sorge, dass es zunehmend in den Niederlanden hergestellt werde, ideal für den deutschen Markt. Angesichts der Rauschgiftbilanz warnt die Drogenbeauftragte vor wörtlich Lifestyle-Debatten um die Freigabe von Drogen.
Wer jetzt Legalisierungsdebatten führt, wird daran nichts, aber auch gar nichts ändern. Stattdessen ist meine tiefe Überzeugung, dass die Bekämpfung des organisierten Drogenhandels in den kommenden Jahren absolute Priorität in der polizeilichen Arbeit in diesem Land haben muss.
Die Drogenkriminalität bleibt auf Rekordniveau. 16 Tonnen Kokain wurden im Februar in Hamburg auf einen Schlag sichergestellt. Mehr als im gesamten Jahr 2020 deutschlandweit.
Im Vatikan hat der Prozess um ein verlustreiches Immobiliengeschäft begonnen. Erstmals steht dabei ein Kardinal vor Gericht. Zusammen mit 9 weiteren Beschuldigten muss sich Kardinal Becciu unter anderem wegen Amtsmissbrauchs, Veruntreuung, Geldwäsche und Betruges verantworten. Es geht um den Kauf einer Luxusimmobilie in London für mehrere 100 Millionen Euro, ein offenbar überhöhter Preis. Dabei sollen auch Spendengelder eingesetzt worden sein.
Schon der erste Prozesstag dauerte doppelt so lang wie geplant. Die Ermittlungsakten umfassen mehr als 500 Seiten. Der prominenteste Angeklagte, Kardinal Angelo Becciu, ehemaliger Stabschef im Staatssekretariat. Im Zuge des Skandals verlor er all seine Ämter. Becciu sieht sich bis heute als Opfer von Intrigen.
Nichtsdestotrotz wirkte er sehr gefasst und hat auch danach und hat auch während des Prozesses, während der Pausen mit verschiedenen Leuten gesprochen und hat auch immer und am Ende dann nochmal gesagt, dass er sich sicher sei, dass letztlich seine Unschuld zutage komme.
Auslöser für den Prozess ist diese Immobilie in London. Mindestens 350 Millionen Euro kostete das Objekt den Vatikan. Erst spät wurden die Vatikanbanker misstrauisch. Bei den anschließenden Razzien im Vatikanischen Staatssekretariat und der Finanzaufsicht zeigte sich das ganze Ausmaß des Skandals. Viele Personen waren in dubiose Geschäfte verwickelt, die den Vatikan Millionen kosteten. Auch Gelder aus der Kollekte, dem Peterspfennig. Zu sehen, dass hohe Vatikan-Mitarbeiter diese Gelder auf undurchsichtige Weise womöglich für Korruption und Veruntreuung hernahmen, enttäuscht und besorgt natürlich die öffentliche Meinung. Und die Gläubigen.
Uno scandalo.
Papst Franziskus hat in der Folge die Zuständigkeiten für die Finanzen neu verteilt und weitere Reformen veranlasst. Der Schaden für den Vatikan ist enorm. Der Prozess geht erst im Oktober weiter und könnte noch Monate dauern.
Die Kulturorganisation UNESCO hat weitere Objekte auf ihre Welterbeliste gesetzt. Zum einen den niedergermanischen Limes, dessen deutscher Abschnitt im Wesentlichen dem Verlauf des Rheins folgt. Zum anderen auch jüdische Kulturstätten in Speyer, Worms und Mainz. Diese drei Städte waren im Mittelalter eine Wiege der jüdischen Kultur in Europa. Nach den Anfangsbuchstaben ihrer hebräischen Namen werden sie auch die Schum-Gemeinden genannt.
Diese Stufen führen zum neuen Welterbe. Durch ein romanisches Portal geht es hinunter zum ältesten jüdischen Ritualbad in Europa, im pfälzischen Speyer. In der Mikwe haben schon vor 900 Jahren gläubige Juden ein Bad genommen. Die Mikwe ist ein Teil der jetzt ausgezeichneten jüdischen Kulturstätten in Speyer, Worms und Mainz. Ein Zeichen der Anerkennung jüdischer Geschichte in Deutschland.
Wir gedenken der hellen Seiten, aber auch der dunklen Seiten. Und das bedeutet auch, dass wir die Chance nützen müssen, die sich mit der Botschaft jüdischen Lebens bei uns verbindet, gegen Hass aufzustehen.
Schon im 10. Jahrhundert haben sich entlang des Rheins die ersten jüdischen Gemeinden angesiedelt. Diese Stätten prägten die jüdische Religion, die Kultur und Architektur, urteilt die UNESCO. Die jetzt ausgezeichneten Schumstätten sind das erste jüdische Welterbe auf deutschem Boden. Passend zum 1700-jährigen Jubiläum jüdisches Leben in Deutschland.
Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat es heute die ersten Goldmedaillen für das deutsche Team gegeben. Die Dressurreiterinnen Isabel Wert, Dorothee Schneider und Jessica von Bredow-Werndl siegten souverän vor den USA und Großbritannien. Zuvor hatte Ricarda Funk im Kanuslalom Gold gewonnen. Nach ihrem Erfolg erinnerte sie an die Flutopfer in ihrer rheinland-pfälzischen Heimat.
Ricarda Funk!
Triumph in Tokio. Ricarda Funk holt das erste Gold für das deutsche Team bei Olympia. Die Kanutin rauscht auf dem Wildwasserkurs auf Platz 1. Die Strecke mit 25 Stangen, äußerst anspruchsvoll. Im Moment ihres größten sportlichen Erfolges begleiten Ricarda Funk aber auch die Sorgen um ihre Heimat. Sie stammt aus der Katastrophenregion in Rheinland-Pfalz.
Mein Mitgefühl auf jeden Fall nach Hause. Kreis Ahrweiler ist stark und zusammen sind wir noch viel stärker. Ich drücke einfach jetzt die Daumen, dass wir da jetzt irgendwie gemeinsam durchkommen.
In der Heimat zeigt die Mutter der neuen Olympiasiegerin stolz die Kinderfotos ihrer Tochter. In Sinzig begann Ricarda Funk als Kanutin. Ihre frühere Trainingsstrecke an der A, ebenso wie die Region, weitgehend verwüstet.
Es ist ja so, dass diese Medaille in den ganzen Schutt und Schrott und Dreck ja so ein bisschen Sonnenschein bietet. Und von daher bringt es ja auch was, dass man eben genau solche Erfolge nochmal hat und dass sich die Menschen so ein bisschen dran orientieren können.
Kanutin Ricarda Funk hat es geschafft. In den Flutgebieten macht ihre Medaille vielleicht manchem neuen Mut.
Das zweite Gold heute hat das deutsche Dressurteam geholt. Dorothee Schneider, Isabel Wert und Jessica von Bredow-Werndl haben den Grand Prix Spezial überlegen gewonnen.
Ich glaube, ich habe es noch gar nicht richtig fassen können. Es ist ein Kindheitstraum, überhaupt Olympiade reiten zu dürfen, der schon in Erfüllung gegangen ist. Und ein weiterer Traum war, dass ich Mannschafts-Olympiasiegerin werden darf. Und der ist heute auch gerade in Erfüllung gegangen.
Für die weltweit erfolgreichste Reiterin Isabel Wert auf Bella Rose ist es bereits das 7. Olympiagold.
Nach allen Vorschusslorbeeren und der ganzen Erwartung, es ist ja immer wieder wichtig, dass man es dann auch tatsächlich zu Ende bringt. Und es hat super geklappt.
Alle drei, auch Schlussreiterin von Bredow-Werndl auf Dallera, liefern einen nahezu perfekten Durchgang ab. Es ist der 14. Olympiasieg für eine deutsche Dressurequipe seit 1928. Freude bei Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff. Das deutsche Tennisdoppel hat das Viertelfinale erreicht. Durch einen ungefährdeten Zweisatzsieg gegen das französische Duo Chardy und Monfils mit 6:4 und 7:5. Enttäuschung bei Deutschlands Tischtennis-Ass Timo Boll. Der 40-Jährige ist im Achtelfinale ausgeschieden. Hat gegen den Südkoreaner Jung-Jung Sik klar mit 1:4 Sätzen verloren. Sein Teamkollege Dimitri Ovtcharov hat dagegen das Viertelfinale erreicht. Durch ein 4:1 gegen den Japaner Koki Niwa.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 28. Juli.
Das Tief mit Zentrum bei Großbritannien sorgt morgen für wechselhaftes Wetter. Einige mitunter kräftige Schauer sowie Gewitter ziehen durch, sie erreichen im Laufe der Nacht auch den Osten. Am Tag teils Sonne, teils dichte Wolken, vor allem im Westen und Norden Schauer sowie kurze Gewitter. Dort ist es auch windig, südlich der Donau regnet es regional länger und kräftig. In der Nacht 18 bis 11 Grad, am Tag 19 Grad an den Alpen, 27 Grad in der Niederlausitz. Am Donnerstag vor allem im Nordwesten Schauer und kurze Gewitter, dazu ist es windig mit stürmischen Böen. Südlich der Donau am Nachmittag mancherorts kräftige Gewitterschauer, sonst ist es oft freundlich. Ähnlich der Freitag und am Samstag kommen die Schauer in Richtung Landesmitte voran, sonst ändert sich aber nicht viel.
Um 22.15 Uhr hat Susanne Stichler diese Tagesthemen für Sie. Wie wahrscheinlich sind schärfere Corona-Regeln für Reiserückkehrer? Fragen an Bayerns Ministerpräsidenten Söder. Und mittendrin im Flutgebiet an der Ahr, wie die Menschen in Maischoss um die Zukunft ihres Winzerorts kämpfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.